Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Dr. Age Talk. Der Podcast rund ums Älterwerden mit dem Dr. Age, Vincenzo Paulino und Gästen.
Der Dr. Freek Lapre ist Gesundheitswissenschaftler, Wirtschaftsexperte und Organisationsberater. Der Holländer gilt als eine der starken Stimmen weltweit, wenn es um Fragen rund um Betreuung und Würde im Alter geht. Zusammen mit anderen Experten hat er einen aufsehenerregenden Bericht veröffentlicht mit Vorurteilen und Tabus rund um das Alter. Wir haben in dieser Podcast-Ausgabe Gelegenheit, mit dem Freek Lapre zu reden. Wir, das sind der Dr. Age, der Vincenzo Paul und mein Name ist Marc Jäcki.
Dr. Age Talk, unterstützt von Alma Casa, Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch.
Vincenzo Paulino, Dr. Age von Radio 1, zuerst jetzt einmal dir die Frage stellt. Du hast einen besonderen Gast heute eingeladen, der uns aus der Ferne zugeschaltet ist, der Dr. Freek Lapre. Warum passt er so gut in unseren Podcast?
Ja, ich kenne Freek Lapre aus meiner Arbeit schon viele Jahre. Er ist schon sehr früh einer derjenigen gewesen, der sich für den Kulturwandel in der Langzeitpflege, in der Betreuung von alten Menschen eingesetzt hat. Ich schätze ihn wirklich als international tätigen Fachmann. Und ich glaube halt, dass wir dieses Forum hier bei Dr. Age Talk nutzen sollten, um von den Besten zu lernen, die internationale Zusammenarbeit zu fördern, damit sie hier am Ort auch wirksam wird. Denn es gibt ja viele Expertengremien und so, und dann sagen alle, ja, wieso machst du da überhaupt mit? Das bringt doch gar nichts, du bist einfach nur weg. Und ich glaube doch, es bringt etwas, aber nur dann, wenn wir es zurück an die Basis bringen, dieses Wissen, was erarbeitet wird. Und darauf freue ich mich, dass ich das heute mit euch zusammen machen darf.
Ich begrüße Sie ganz herzlich, Dr. Freek Lapre.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und meine Schwiegerdeutsch ist nicht so gut, aber auf Deutsch muss es gut gehen.
Es klingt sympathisch auf jeden Fall für unsere Ohren. Sie sind Präsident der European Center for Research and Education in Aging Services. Was hat Sie eigentlich auf die Idee gebracht, sich Fragen des Alterns und der Pflege zu stellen? Was motiviert Sie?
Naja, das ist natürlich ein bisschen meine Lebensgeschichte. Ich habe meine Karriere angefangen als Krankenpfleger in ein Pflegeheim. Ich habe auch viel gesehen über die Einfluss von die Organisation und das System auf die Lebensqualität der Eltern. Und habe gedacht, ich muss da etwas damit zu tun. Und das ist auch ein Thema, Lebensqualität von alten Leuten und von verletzlichen alten Leuten ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und das ist in die 40er Jahre, dass ich jetzt in Altenpflege aktiv bin, als Organisationsberater. Und ich mache auch viele Forschungen als Professor am die Tierarzt Business School von der Universität von Tilburg in den Niederlanden. Das bleibt ein wichtiges Thema.
Bevor wir in den Bericht eintauchen, der ja viel Aufsehen erregt hat mit den 15 Vorurteilen und 4 Tabus, die Sie da aufgegriffen haben. Sie arbeiten ja schon lange mit diesem Thema. Glauben Sie, es hat auch tatsächlich was bewirkt? Sehen Sie Fortschritte Ihrer Arbeit?
Ja, gute Frage. Ich bemerke eine Änderung, aber das ist unterschiedlich zwischen Ländern. Zum Beispiel, und wir reden da später auch noch darüber, ist die medische Perspektive auf alte, ersättliche Leute. Das ist so dominant und das braucht viel Zeit, um das zu ändern. Aber wir haben in 2018 haben wir einen Bericht gemacht über die Zukunft von Langzeitpflege. Und haben wir auch gesagt, das medische Modell muss richtig ändern. Und in die skandinavischen Länder haben sie gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und das sehe ich auch. Aber zum Beispiel in Frankreich und auch in der Schweiz ist das medische Modell noch immer sehr dominant im Langzeitpflege.
Ja, vielleicht darf ich da kurz einwerfen. Also das medizinische Modell heißt ja, für die Hörer, die das noch nicht so wissen, dass man eigentlich das Alter und das, was damit zusammenhängt, wie grundsätzlich mal wir als eine Krankheit anschaut. Und da sind ja auch architektonisch Dinge passiert in den letzten 40, 50 Jahren, dass man eben Pflegeheime auch in der Schweiz ganz sicher nach dem medizinischen, nach dem Krankenhaus- oder Spitalmodell gebaut hat. Und wenn man in ein Pflegeheim heute auch geht, in ein durchschnittliches, wir haben in der Schweiz 1700 Pflegeheime, das durchschnittliche Pflegeheim sieht aus wie ein kleines Spital. Und ich glaube, darauf, ja, das sprichst du auch an, Freek.
Ja, ja, sehr, sehr. Weil jetzt bin ich involviert in ein Projekt hier in den Niederlanden. Und was wir da jetzt machen, ist eine Wohngemeinschaft und nicht nur für alte Leute, die verletzlich sind und auch Leute mit Demenz, die in einem Pflegeheim sind. Aber was wir machen, ist eine ganz Wohngemeinschaft, wo junge Leute auch wohnen können, gemischt. Mit alten Leuten und Unterteil von dieser Wohngemeinschaft ist auch das Pflegeheim. Und zum Beispiel, da gibt es auch noch eine Schule danach und die haben gesamten Platz, gemeinsamen Platz. Wenn die Kinder da spielen, dann laufen auch die Leute mit Demenz laufen da auch rund.
Sie haben einen wirklich lesenswerten Bericht verfasst mit 15 Vorurteilen und 4 Tabus. Einige wenige werden wir da ein bisschen vertiefen. Aber wie kam es genau zu dieser Anzahl und mit welchem Prozess führte dies zu den besprochenen Themen dort in diesem Bericht?
Diese Anzahl ist natürlich zufällig. Und wie haben wir diese Themen haben wir dann selektiert? Zuerst mal, wir haben in 2019 haben wir eine Umfrage gemacht auf 2 Konferenzen von der Europäischen Aging Network und in Sizilien und in Spanien. Dann haben wir geschaut, wie viel ein Thema genannt wird. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind in Priorität sind das für diese Themen. Dieses Bericht ist kein Endprodukt, aber ist ein Startpunkt. Und mit diesen Themen das Leben des Alten zu verändern.
Machen wir den Einstieg doch in eines dieser Vorurteile. Und in meiner Definition heißt ja Vorurteil, ich beurteile oder ich habe eine Meinung zu etwas. Ja. Und bevor ich wirklich mich damit befasst habe, das ist ja im Leben auch eigentlich oft wichtig, wir können nicht mit allem uns beschäftigen, sondern wir müssen auch manchmal Vorurteile haben, das ist normal. Man muss auch aber nur bereit sein, die zu revidieren. Und eines der Vorurteile, wo im Bericht steht, lautet ja, dass alte Menschen wie keine Angebote brauchen, die anders sind oder die abheben. Könntest du etwas zu diesem Punkt sagen?
Normalerweise kann man sagen, was alte Leute brauchen, ist das so anders als was normale oder wenn man in Gesellschaft noch aktiv ist oder so etwas, ist das anders? Das glaube ich nicht. Zum Beispiel, man kann sagen, empfundene Sicherheit, das kann finanzielle Sicherheit sein, soziale Sicherheit oder was braucht man auch. Gehören zu etwas, so eine Gemeinschaft oder ein Ziel im Leben haben oder Fähigkeit zu erfüllen oder wertgeschätzt fühlen oder empfundene Kontinuität haben, wie eine Biografie, das ist mein Leben. Das ist nicht anders für alte Leute, aber die Erfahrung ist vielleicht anders. Aber die Themen sind dasselbe. Das denke ich richtig. Und das ändert auch nicht, wenn man Pflege oder Unterstützung braucht oder nach ein Pflegeheim umsieht. Und darum denke ich, dass muss mehr, man muss mehr darüber bemerksam sein, um das zu entfüllen, auch für die Bewohner in Pflegeheimen.
Ja, Freek, und wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt für meinen Partner oder für meine Mutter oder meinen Vater einen Ort suche, wo, weil er zu Hause nicht mehr sein kann, weil es etwas Probleme gibt mit dem Gedächtnis oder mit der Sicherheit oder so. Kann man denn aus dem Abstrakten etwas ableiten? Worauf soll ich denn achten, wenn ich jetzt etwas anschauen gehe oder mich damit beschäftige als Angehöriger?
Naja, das war für mich eine sehr interessante Frage, weil ich habe eine Forschung gemacht vor 10 Jahren über diese Themen. Da kamen auch die folgenden Aspekte. Persönliches Lebensraum wie ein Privatzimmer war sehr, sehr wichtig. Es ist natürlich immer schwierig, weil man auch nicht weiß, wie das ist in ein Pflegeheim. Normalerweise kommt man nicht in ein Pflegeheim, bevor man eine Familie dahin umzieht. Und die haben auch gesagt, naja, was wir wichtig finden, ist dieses persönliche Lebensraum, aber auch, dass sie auch Unterstützung empfangen wie Familie, mit die Liebe von Familie, als wie zu Hause. Und was die täglichen Aktivitäten sind, dass man etwas zu tun habe. Und andere Forschungen nennen auch die Möglichkeiten, um selbst die Teig einzufüllen oder dass sie auch gefragt werden, was sie wollen, und Respekt und Sicherheit haben. Und dass man auch nicht infantilisiert.
Ja, dass man den alten Menschen nicht so als Kind behandelt, sozusagen.
Ja, genau.
Es ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man jetzt wirklich, wie du sagst, man kommt ja nicht einfach so in das Pflegeheim normalerweise. Das ist eine Grey Area sozusagen in der Gesellschaft. Ja. Und man kommt als Angehörige dahin. Und es ist tatsächlich auch nicht ganz einfach zu spüren, welche Philosophie wird denn dort gelebt. Aber man kann an der Räumlichkeit etwas sehen. Man kann daran sehen, auch wie die Mitarbeitenden auf einen zukommen, ob es ein gutes Bauchgefühl gibt. Auch kann man feststellen, sage ich immer, wie riecht es dort? Ist es dort angenehm zu sein oder unangenehm zu sein? Das sind so die viszeralen Wahrnehmungsmöglichkeiten, die man hat. Und man kann vielleicht auch Fragen stellen und sagen, ja, wie ist denn das, wenn meine Mutter gerne das und das möchte? Können Sie das gewährleisten? Können Sie das nicht gewährleisten? Ja. Gibt es so etwas wie ein normales Leben oder ist das Leben hier wie in einem Krankenhaus organisiert? Ich denke, diese Fragen...
Und auch wichtig ist das weiße Uniform. Naja, wenn man sagt, das war in meiner Forschung zum Beispiel, war das interessant, um das zu lesen, dass die Familie findest ein weißes Uniform ein Zeichen von Sicherheit und Professionalität. Mhm. Weil die alten Leute selbst haben gesagt, naja, ich lebe doch nicht in einem Krankenhaus. Mhm. Das sind mit dieser weißen Uniform. Das ist so für mich, dass ich nach meinem Ende des Lebens komme und ich lebe nicht in einem Krankenhaus. Und ja, das hat auch etwas zu tun mit der Vision, dass Alte und Altwerden vielleicht ein Krankheit ist. Und wir sagen, naja, Alte und Altwerden ist keine Krankheit, sondern ein Lebensanschnitt.
Du, jetzt, das bringt mich gerade mit den weißen Uniformen, bringt mich auch zu dem nächsten Vorurteil. Das lautet nämlich, alte Menschen, die auf Pflege und Betreuung angewiesen sind, die benötigen möglichst viele hochausgebildete Pflegekräfte, damit die Lebensqualität stimmt. Ist das denn wirklich wahr?
Es ist das Gegenteil. Es ist nicht notwendig. Altenfürsorge oder Altenpflege ist keine Raketenwissenschaft. Und man muss einen Unterschied machen zwischen Problemen wegen Altwerden oder ist es ein Gesundheitsproblem. Mhm. Und wenn es ein Gesundheitsproblem ist, zum Beispiel meine Arzt kommt auch nicht jeden Tag hier, um auszuchecken, wie es mit mir geht. Ich war in einem Projekt, habe ich mit 30 Frauen, die im Altenpflege und Altenversorgung gearbeitet haben, habe ich gesprochen. Und dann habe ich gesagt, was mir wundert, ist, dass du managst alle eine Familie. Du weißt, wie es gut geht mit deinen Kindern, wenn sie krank sind, wenn sie ein Arzt notwendig ist. Kommst du hier in das Pflegeheim und dann sieht es aus, dass du alle das vergessen sind.
Also das heißt, du plädierst eigentlich dafür, dass man den Bereich alter Mensch, also ich rede jetzt vom fragilen Alter auch, dass man den wirklich mehr als soziale Aufgabe anschaut, also Sozialdienstaufgabe, wo die Beziehungen im Vordergrund stehen sollen und das medizinisch-pflegerische eigentlich wie so die Stütze ist für das und nicht, dass die medizinische Pflege den Alltag und das Leben dominiert. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Und natürlich ist es so, dass die medizinische Gesundheitswesen, dass das notwendig ist, aber nicht 24 Stunden. Und das muss im Hintergrund stehen, wie eine Sicherheit, wenn es notwendig ist. Und das ist, was ich sage. Natürlich gibt es nicht eine höhere Professionalität von, in die Altenfürsorge oder die Altenpflege, aber man muss wissen, wann die Medizin, das Gesundheitswesen reinkommen muss. Zum Beispiel, wenn ein Arzt oder ein Krankenpfleger reinkommen muss.
Ich kann vielleicht aus der Praxis noch ein Wort sagen hier im Kanton Zürich. Es ist tatsächlich so, dass die Bewilligungen für Pflegeheime hier immer noch auch ganz stark abheben auf Personal im diplomierten Bereich, dass das Gebäude muss so und so sein und so weiter. Also ich tue da auch als Unternehmer jetzt mit dem immer wieder auch mich beschäftigen, wie können wir Wohn- und Lebensgemeinschaften schaffen? Denn ich sehe, da wo unsere Bewohner auch bei Alma Casa leben, da sehe ich, das sind Wohn- und Lebensgemeinschaften. Und trotzdem brauchen wir eine Bewilligung als Pflegeheim. Und diese Pflegeheimbewilligung, die hat dann gewisse Voraussetzungen. Und da merkt man auch, dass da oft noch das Vorurteil herrscht, eben Altern ist eine Krankheit. Altsein braucht viel medizinische Pflege. Das ist manchmal wahr, aber nicht oft, also nicht immer. Und wir versuchen eigentlich den sozialen Aspekt, und da fühle ich mich durch dich und deine Arbeit immer sehr gestützt, dass du sagst, es ist eine soziale Aufgabe, es ist eine Aufgabe der Beziehungsgestaltung und nicht in erster Linie eine Spitalatmosphäre zu schaffen.
Ein weiteres Vorurteil, das wir rausgepickt haben und eigentlich jetzt klar sein sollte, dass das völlig falsch ist: Altern ist eine Krankheit. Aber was hat dieses doch weit verbreitete Vorurteil für Konsequenzen?
Das hat natürlich auch die Konsequenz, dass es richtig teuer ist. Zum Beispiel in meinem Land, in den Niederlanden, ist es so, dass wenn man qualifiziert, für ein Pflegeheim wird alles bezahlt. Das ist die Wohnen, das sind die Services, das ist, Essen, Trinken, Aktivitäten und Krankenpflege, Altenpflege und Medizin, Arzt, wird alles bezahlt. Natürlich muss man auch man selbst bezahlen, aber das ist abhängig von wie viel Pension man hat und Vermögen hat, finanzielles Vermögen.
Das ein paar wichtige Vorurteile, die man ja per Definition eben wenigstens besprechen kann. Anders sieht es beim Thema Tabu aus. Sie haben es erwähnt am Anfang des Gesprächs, darüber wird gar nicht gesprochen. Wir tun das jetzt trotzdem oder gerade deshalb. Eines dieser Tabus ist natürlich der Tod, unser Erzfeind. Ja. In der westlichen Welt sowieso kein Thema, vielleicht in östlichen Gefilden ein bisschen mehr, aber dieses Tabu, wie können wir hier weitergehen mit diesem Tabu, dass es einem keins mehr ist?
Sie sagen, dass Tabu in Österreich vielleicht anders ist. Ich habe gelernt, dass in China Tod ein richtiges großes Tabu ist. Tod ist ein Aspekt des Lebens. Auch eine Wahl, um das Augenblick zu wahren, wenn man sterben will, ist natürlich auch ein ganz großes Thema.
Es heißt hier,
das Recht, um zu sterben.
Genau, assistierter Suizid, sagen wir hier.
Ja, genau. Aber bei uns in den Niederlanden ist jetzt auch ein Thema das vollendete Leben. Und das nennt man, hat keine Probleme, medische Probleme oder viel Leiden oder so etwas. Aber die sagen, naja, ich bin fertig und kann nicht mal sterben. Und wir haben in die Gruppe haben wir ein Video geschaut aus den Niederlanden. Da war ein Mann von 101 Jahre alt. Und er hat gesagt, ich bin fertig, ich will ganz sterben, meine Frau ist schon lange tot und ich will auch bei ihr sein. Und dann sieht man, hat man das alles gefilmt, dass erstmal am Morgens kommt hat er noch gesetzt in das große Raum mit anderen Bewohnern. Und dann haben sie alle gesagt, na, eine gute Reise. Die Krankenpflege hat auch gesagt, eine gute Reise. Und am Mittag war er auf seinem Zimmer mit seinen Kindern und seinen Enkelkindern. Die haben noch etwas getrunken zusammen und hat gesagt, zum Wohl, gute Reise. Und dann kam der Arzt mit einem kleinen Getränk. Das hat er getrunken und 7 Minuten später war er tot. In unserer Gruppe haben wir auch darüber geweint. Da waren auch Leute, die ein bisschen schockiert waren darüber. Dass man sagt, wenn man 101 ist, kann man sterben, wenn man will. Natürlich wird das auch eine Diskussion, ist das etwas nur für alte Leute oder ist es auch etwas für jüngere Leute? Ja, das ist natürlich auch eine ganz schwierige Diskussion.
Ja, das ist eine gute Frage. Warum kann das nicht so sein? Es hat natürlich dann auch Menschen mit religiösem Hintergrund, mit gewissen Bedenken in Bezug, wie du gesagt hast, auf Depressivität und so weiter. Aber was ich aus dem raushöre, ist eigentlich, dass der Tod eben nicht unser Erzfeind ist. Und Mark Twain hat einmal gesagt, ich habe überhaupt keine Angst vor dem Todsein, weil bevor ich hier war, war ich schon aber Milliarden Jahre tot und es hat mir nicht das Geringste ausgemacht. Also von dem her, ich plädiere auch für Gelassenheit. Es ist aber auch wichtig, dass wir uns als Berufspersonen nicht in eine ganz Laissez-faire-Haltung sozusagen begeben, sondern auch immer wieder uns und mit den Bewohnenden zusammen und genau. Mit den Angehörigen auch unterhalten und kritisch sind, weil es gibt natürlich auch die andere Seite, wo man sagt, ja, machen wir jetzt zum Beispiel im Thema palliative Situation. Ja, jemand ist sehr krank, sehr fortgeschritten in einer Erkrankung. Geben wir jetzt noch ein Antibiotikum bei einer Lungenentzündung oder nicht? Das sind so die praktischen Fragen, die wir in der Pflege haben. Es ist eben diese Mischung aus hochprofessioneller Pflege und gleichzeitig auch dem Menschen, die am Ort sind und mit dem Herzen und mit der Beziehung auch arbeiten. Aber vielleicht bevor wir noch zum Thema Tod oder was kommt denn noch vorher? Es gibt nämlich noch ein Tabu, finde ich jedenfalls auch im Bereich Alter und Altern und Älterwerden. Das ist nämlich das Tabu Liebe und Sexualität. Und das kommt für mich sehr gut raus, auch in diesem Dokument. Und deswegen gefällt es mir auch gut, weil obwohl es sehr theoretisch ist, aber ich finde, es packt die richtigen Themen an. Und vielleicht könntest du noch ein bisschen etwas erzählen zum Thema, warum ist eigentlich Liebe und Sexualität im Alter etwas, worüber man nicht so gerne spricht oder wo man sich das nicht so gerne mag vorstellen?
Man muss einen Unterschied machen zwischen Liebe und Sexualität. Natürlich sind die interconnected, aber Sexualität wird nah definiert. Das ist ja ist Geschlechtsverkehr. Und aber wenn man älter wird, physisch wird es auch ein bisschen schwieriger, aber wird Intimität wird wichtiger. Und natürlich sieht man auch, ich bin zum Beispiel Mitglied von der EAP, das ist in Amerika eine Gesellschaft, ein Verein für alte Leute. Und dann sieht man, dass man in diese Bilder sind das alle aktive, gesunde Leute und die sprechen auch über Sexualität im Alter und dass man, wie man fit sein kann. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wenn man alt ist, dann bist du zusammen mit deinem Partner oder vielleicht einer Freundin oder das kann etwas anders sein. Aber dann ist Intimität, das ist auch eine Form von Sexualität. Und natürlich ist Sexualität eingebettet im Liebe, das ist natürlich auch so. Aber ja, es kann nicht sein, dass man denkt, dass alte Leute kein Sexualitätsgefühl mehr haben. Aber diese Sexualität ist etwas breiter. Natürlich kann man auch Geschlechtsverkehr haben, natürlich kann man. Und ich muss immer denken an behinderte Leute, die selbst physisch nicht mehr alles können. Und auch in meiner Ausbildung als Krankenpfleger war auch ein Dienst, die behinderte Leute geholfen haben mit Geschlechtsverkehr. Und da kann man sagen, naja, wie ist das? Und wenn man in ein Altenheim oder in ein Pflegeheim kommt, dann ist es so, dass da wird nicht darüber geredet, ob es nicht mehr existiert. Und ich habe mit einer Frau das war von Estland, eine von den baltischen Länder, und die haben gesagt, naja, wir helfen uns Inselbewohner, wenn sie intim sein wollen mit ihrem Partner oder ihrer Freundin oder mit einem Kontakt, dann haben wir dafür eine Privatsphäre. Und da können sie alles machen, was sie wollen. Und sie hat auch gesagt, das ist doch sehr furchtbar, dass in einem Gefängnis, dass da existiert, dass eine Gefangene mit seinem Partner intim sein könnte und dass das wir nicht in unser Pflegeheim haben. Das fand ich auch.
Es gibt ja in verschiedenen europäischen Ländern, aber auch in Übersee, gibt es ja so Initiativen, um so LGBT-freundliche Häuser zu machen für Menschen, die älter sind, ganz alt sind oder auch pflegebedürftig sind. Was hältst du denn als Experte von diesen Bemühungen und Anstrengungen?
Ah ja, es ist traurig, dass man spezielle Altenheime oder Pflegeheime dafür machen muss. Das sagt auch etwas, wie wir in Gesellschaft darüber denken. Das muss nach meiner Meinung muss das nicht notwendig sein, aber es ist notwendig. Es gibt viele Geschichten auch hier in den Niederlanden, aber überall, dass Leute, die zum Beispiel homosexuell sind, dass sie das nicht erzählen oder nicht, weil sie Angst haben um Isolierung und vielleicht um schikaniert zu werden. Denn das sind sie nicht allein die Bewohner, aber sind auch die Pflegekräfte, die das machen.
Ja, das wundert mich, dass du das erzählst aus Holland gerade, wo wir ja denken, Holland ist der Hort der Toleranz und der Akzeptanz von anderen Lebensstilen und LGBT-Rechten. Hier in der Schweiz haben wir ja auch in Zürich diese Queer-Altern-Gruppe. Und wir haben das geschafft, jetzt das in ungefähr 2-3 Jahren in Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich so ein Alterswohnen entstehen wird für LGBT-Menschen und auch eine 3 Pflegewohngruppen. Und ich glaube auch, es ist immer noch nötig. Ich würde mir auch wünschen, es wäre anders. Aber es braucht das sind ja auch Lernmöglichkeiten dann dort. Und das wird dann auch ausstrahlen in der Zukunft. Und im Moment, glaube ich, ja, werden wir das so machen. Denn das Tabu Sexualität, das Tabu schwul sein, lesbisch sein, aber auch Sexualität und Liebe ganz allgemein im höheren Alter ist immer noch da.
Aber das ist auch so, dass ein Pflegeheim oder ein Altenheim ist natürlich auch ein Spiegel von Gesellschaft. Mhm. Doch das gibt immer, dass da Leute sind, die das nicht akzeptieren. Aber es ändert sich positiv, dass man mehr darüber redet und mehr und mehr Leute, Bewohner, aber auch Pflegekräfte, die das auch akzeptieren.
Dr. Frank Lapre, es war unglaublich spannend und inspirierend, mit Ihnen zu sprechen. Wir bedanken uns sehr für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen und Ausführungen.
Na, nochmals Dank für die Einladung.
Dr. Age Talk. Unterstützt von Alma Casa. Wohngruppe mit Betreuung und Pflege. Rund um die Uhr. almacasa.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.